Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Heute wieder dabei Herr Müller von Falk & Co.
Hallo Herr Dr. Bühlmann.
Und als Gast wieder Herr Henning Graf von der M&A-Beratung IMAP aus Mannheim.
Schönen guten Morgen Herr Dr. Bühlmann und Herr Müller, hallo.
Ja, guten Tag. In der letzten Folge haben wir uns Dealkiller angeschaut und vor allem darüber gesprochen, welche Faktoren sozusagen beim Verkäufer, auf der Seite des Verkäufers da eine Rolle spielen. Also haben wir da Streit in der Familie? Was ist mit den Beratern? Was ist mit den Banken? Wo gibt es da Konstellationen, die dazu führen, dass ein Deal nicht klappt? Was uns interessieren würde, Herr Graf, jetzt die andere Seite zu beleuchten. Was sind denn die Erfahrungen? Warum sagen denn Käufer ab oder springen Käufer ab beim Verkaufsprozess oder auch schon früh in dem Verfahren, wenn sie die ansprechen und sagen, nee, wollen wir nicht, kein Interesse?
Genau, also man muss dann da, glaube ich, erstmal drauf schauen, wann springen die ab? Also zunächst mal, wenn wir jetzt sehr früh im Prozess sind und wir starten mit der sogenannten Marktansprache, sprechen Investoren ab von der Shortlist und sagen dort Investoren ab, weil sie schlichtweg nicht aktuell investieren beispielsweise, weil die Branche dann doch nicht so interessant ist aus Investorensicht und nicht die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, dann ist das ja zunächst mal auch nicht allzu dramatisch. Ne? Dann haben wir vielleicht einfach nur weniger Optionen.
Ja.
So, dann muss man gucken, dann haben jetzt Investoren die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet, gucken sich das Informationsmemorandum an und dann sagt vielleicht auch der eine oder andere, ah, das habe ich mir aber so nicht vorgestellt, die Details, das kriege ich vielleicht auch nicht durch mein Investmentkomitee, sagen dann ab, weil es auch noch nicht so viel passiert. Dann haben wir dann die Parteien, die dann ein Angebot abgeben und mit denen wir dann in die Due Diligence gehen. So. Und dann ist natürlich die Situation so, dass man sich ja irgendwann auch auf gewisse Parteien fokussiert. Und man kann ja nicht Due Diligence machen mit 5. Man macht es vielleicht mit 2, vielleicht mit 3, je nachdem, wie die Konstellation ist, vielleicht auch in unterschiedlichen Stufen. Due Diligence Stufe 1, Due Diligence Stufe 2, dazwischen nochmal ein bestätigtes Angebot. Und dann ist es so, dass eigentlich der, in dem Moment, wo der potenzielle Investor Geld in die Hand nimmt und Berater mandatiert, dann ist das ja auch erstmal ein gewisses Commitment. Das heißt, gewisse Findings, die er dann in der Due Diligence hat, da ist er dann auch eher bereit, zunächst mal ja damit umzugehen und nicht sofort abzuspringen. Er hat ja irgendwo eine Entscheidung getroffen, hat im Investmentkomitee grünes Licht bekommen. Also dann ist da unsere Erfahrung, dass dann erstmal auch der Investor dann willens ist, den Weg dann auch weiter zu bestreiten. Spannend wird es dann hinten raus bei den Vertragsverhandlungen, ob man da übereinander kommt. Auch hier wiederum ist es dann oftmals so, dass man ja konsensual dort steht. Was wir dann manchmal sehen, ist, dass es eng wird, wenn ein Investor die Finanzierung nicht zusammenbekommt, weil er halt vielleicht gerade aktuell aufgrund von der Situation auf den Finanzmärkten und steigenden Zinsen und restriktiveren Banken da ein bisschen limitiert ist.
Ist das mit der Finanzierung dann eher ein Thema der strategischen Investoren oder taucht das auch auf der Private Equity Ebene auf?
Eher auf der Private Equity Ebene.
Okay.
Also eher da, gut aufgestellte Strategen momentan, ja, volle Kassen, gerade auch aus dem Ausland dann teilweise, die nicht auf eine externe Finanzierung angewiesen sind, die dann das Unternehmen komplett erwerben. Es gibt aber auch Private Equity Funds, die, wir nennen das All Equity Deals machen, also quasi mit vollem Eigenkapitaleinsatz reingehen und dann später, vielleicht nächstes Jahr, dann einen Refinanzierungsprozess starten.
Verstehe.
Aber wenn wir nochmal durch den Prozess laufen, mich interessiert gerade Due Diligence. Sind es dann IP-Themen regelmäßig? Also so Sachen haben wir erlebt, gerade bei Unternehmen, wo IP eine große Rolle spielt. Oder sind es Themen Altersstruktur, Belegschaft oder vielleicht auch Pensionsverbindlichkeiten? Auch da haben wir Erfahrung gemacht, dass es dann einfach zu viel ist und dann nachher der Deal nicht mehr läuft?
Ja, also die, wie gesagt, ich glaube, vieles wird im Vorfeld ja abgeprüft, um genau diese Themen zu antizipieren und vielleicht auch vorher zu heilen. Also ich meine, dass eine Pensionsverbindlichkeit da ist, das sehe ich ja vielleicht sogar schon mit dem ersten Blick drauf, spätestens wenn ich das Informationsmemorandum bekomme, sehe ich ja Pensionsverbindlichkeiten. Die Frage ist dann hinterher, wenn im Due Diligence-Prozess rauskommt, dass sie vielleicht falsch bilanziert sind, ja, und möglicherweise einen ganz anderen Betrag da stehen müsste. Dann kann es natürlich sein, dass dann die Transaktion jetzt aus Käufersicht für ihn keinen Sinn mehr macht, zumindest auf Basis des vorher gebotenen Preises.
Ja, dann ist es eine Preisfrage eigentlich, ja. in erster Linie eine Preisfrage. War IP wahrscheinlich nicht nur, ne?
Ja, IP-Rechte, klar, also das muss natürlich alles sichergestellt sein, dass das, ja, dass man da sehr, sehr gut aufgestellt ist. Patentrechtsverletzungen, das sind so Sachen, die dann manchmal auch im Rahmen der Due Diligence erst später hochkommen, wo wirklich gewisse Risiken dann da sind, wo man dann sich die Frage stellt, wie geht man jetzt damit um? Also kann man es lösen, indem man einen Teil des Kaufpreises vielleicht auf einen Escrow-Account legt, genau, verwahrt und dann später bezahlt, bis gewisse Themen gelöst sind. Auch hier ist wieder die Frage, ist der Verkäufer dazu bereit? Wozu ist der Käufer bereit? Ja, also auch das Rechtliche lässt sich dann zum Teil dann noch lösen.
Wie stark weicht dann sozusagen das ursprüngliche Angebot, das der Käufer mal gelegt hat, von dem letztendlichen Vertragsabschluss nach Ihrer Erfahrung ab? Das ist etwas.
Ja, das ist spannend. Also da muss man jetzt trennen zwischen gesunde, stark wachsende, hochprofitable Unternehmen. Da gelingt es dann, das Erstangebot teilweise um ein 50%, 70%, 80% zu erhöhen durch einen kompetitiven Prozess. Vielleicht war auch die Informationslage, auf dem der Investor das Angebot initial gelegt hat, eine andere. Das ist uns in der Vergangenheit auch im gerade Softwareumfeld gelungen, sogar ein Angebot mal zu verdoppeln. Also das ist das. Jetzt im Krisenumfeld muss man natürlich durch eine Wettbewerbssituation sich bemühen, und das ist das, was dann auch häufig gelingt, den Wert stabil zu halten. Es wird immer dann schwierig, wenn die Ertragskraft unterjährig sinkt, dann ist der potenzielle Käufer eher bestrebt zu sagen, na ja, den Businessplan, den du mir vorgelegt hast, das ist ja nicht das, was hier die Realität ist. Man sieht es ja gerade in den aktuellen BWAen, ich kann mein Angebot nicht aufrechtzuerhalten.
Ne? Ja, das ist klar. Ich habe gesehen, gerade in der, ist ja sehr stark auch ein Verkäufermarkt gewesen zumindest, vielleicht ein Stück weit ist das, denke ich noch, auch für die guten Unternehmen zumindest, dass die Leute sehr hohe Preise dann bieten, um überhaupt mit dem Rennen dabei zu sein, angetrieben von ihnen. Stichwort 70% mehr, als die ursprünglich wollten. Dann sagen die, okay, in Gottes Namen, ja, sagen wir mal ja. Und dann aber, wenn die Due Diligence in die Tiefe geht, wird wirklich in den Ecken gekratzt. Sodass dann man sozusagen auf dem allerletzten Weg bis zur Vertragsunterzeichnung, sagen wir mal, an den Haaren herbeigezogen ein Stück weit Argumente sucht, damit man wieder ein bisschen niedriger kommt, in der Hoffnung, dass natürlich auch für den Verkäufer ja eigentlich das Interesse dann ist, wenn man mal so weit ist, es dann auch zu Ende zu führen und dann eben man zähneknirschend bereit ist, auf den Differenzbetrag zu verzichten. Ja.
Wann ist denn die Verhandlung wirklich zu Ende? Wird nach Ihrer Erfahrung direkt im Notartermin nochmal nachverhandelt? Kommt das vor?
Aber nicht über den Preis, normalerweise.
Nee, das sollte zumindest nicht vorkommen. Also ich glaube, wann ist der Deal zu Ende? Wenn der Kaufpreis bezahlt ist, beim Closing. Also wir sehen es ja auch aktuell aufgrund der Unsicherheit der Märkte. Wir sagen immer, die MAC-Klausel ist zurück. Also die Klausel, dass wenn es materielle Veränderungen gibt, dass dann möglicherweise die Wette nicht mehr gilt.
Material Adverse Change.
Jawohl, jawohl. Und das heißt also, man ist sehr gut beraten, den Zeitpunkt zwischen Signing und Closing, so weit möglich, so kurz wie möglich letztendlich zu halten. Das ist natürlich problematisch, wenn ich Kartellthemen habe, insbesondere dann im Ausland, wenn ich in China fallen muss, also das müssen dann echt Profis machen, weil sonst habe ich nämlich zwischen Signing und Closing möglicherweise 2, 3, 4 Monate oder sogar noch länger.
Frankreich ist auch schwierig.
Frankreich ist schwierig, absolut. Wir hatten mal einen Fall gehabt, Türkei war auch nicht gerade easy.
Warum ist Frankreich schwierig?
Der Prozess geht so lang. Ja. Man weiß auch nicht so richtig vorher, wie lange er geht, ja. So. Und die das aufgreifen.
So, und dann haben wir halt die Situation, dass es schon mal passieren kann, dass zwischen Signing und Closing der Investor dann nochmal versucht zu sagen, naja, Moment mal eben, das ist irgendwie hier was anderes, findet vielleicht ein Schlupfloch im Vertrag und versucht dann nochmal nachzuverhandeln. Also, dass einer im Signing-Termin sitzt und sagt, so Leute, wir müssen den Kaufpreis nochmal diskutieren. Das habe ich zum Glück, knock on wood, noch nicht erlebt. Aber ich will nicht ausschließen, dass das nicht passiert.
Ja, wir haben also absolut auch den in den Transaktionen, die wir in letzter Zeit betreut haben, den Eindruck, es ist logischerweise natürlich durch Ukraine, durch die ganzen Folgewirkungen, die das hat, einfach so viel mehr Bewegung, dass dann eher die Leute bereit sind abzuspringen. Und man muss auch rechtlich ganz, ganz deutlich sagen, dass dieses alte Pacta sunt servanda, also Verträge müssen eingehalten werden, bei so einem Unternehmenskauf nur eingeschränkt dann gilt. Denn man kann auch als Berater dem Verkäufer sagen, weißt du was, jetzt bezahlst du einfach mal nicht. Und dann lassen wir uns vielleicht auf Schadensersatz verklagen, aber dann werden wir vom OLG in 5 Jahren wissen, was das ist und wer da recht hatte, und da hat auch keiner Lust drauf. Und entsprechend geht dann, wenn man sich da ein bisschen robust aufstellt oder das Gefühl hat einfach auch, dass man so viel nicht mehr bezahlen kann und sollte, bisschen geht immer noch.
Ja, ja, das Thema ist ja genau dann, und wir sind ja jetzt hier im, sagen wir mal, die Folge heißt ja hier Restart, ihre Podcast-Reihe im Krisenumfeld. Der Verkäufer braucht ja auch das Cash. So, und dann kann es natürlich passieren, dass er sagt, na gut, dann mache ich lieber einen schlechten Deal als gar keinen Deal. Ist dann zu Zugeständnissen bereit?
Ja, klar, weil ich will den Cash ja haben, und man weiß ganz genau, wenn ich dann, habe ich 2 Möglichkeiten, ne? Ich prozessiere auf Schadensersatz, da habe ich in 5 Jahren vielleicht Geld oder wahrscheinlich Geld, aber so ganz so genau weiß man nicht, vor Gericht dann auf hoher See, oder ich muss halt einen neuen M&A-Prozess starten mit einem anderen, wo ich von vornherein weiß, weil meine Zahlen jetzt schlecht sind, kriege ich sowieso nicht mehr so viel wie vorher. Deswegen ist es möglicherweise eigentlich, oder ist es wahrscheinlich der sinnvollste Weg dann für den Verkäufer auch zu sagen, Gottes Namen, dann adjustiere ich halt nochmal nach unten oder mache irgendeinen Teil variabel, auch wenn das eigentlich so rechtlich gar nicht richtig ist. Also da muss man halt dann auch klar sehen, da ist der Verkäufer, hat einen sehr, sehr langen Hebel, solange noch nicht bezahlt ist. Sobald bezahlt ist, ist es anders.
Deswegen ist
dann muss auch nochmal nachbeurkundet werden, oder?
Dann müsste man ja noch einen Nachtrag machen, ja. Aber das ist die Technik dann hinten dran. Also erstmal muss man sich kommerziell dann halt wirklich einig sein.
Das heißt also, bis zum Signing möglichst mindestens parallel verhandeln, soweit das möglich ist. Irgendwann wird ja dann auch ein Käufer Exklusivität wollen. Das versuchen wir natürlich so lange wie möglich zu vermeiden, aber irgendwann, wenn es dann wirklich in die Vertragsgestaltung geht, dann ist es auch immer eine Kapazitätsfrage, und irgendwann muss man sich auch in die Augen schauen und will dann den Deal machen. Aber gerade weil in der Notsituation die Käufer latent dazu neigen, dann zu sagen, ihr müsst ja einen Deal machen, also es vielleicht ausnutzen könnten, ist man hier natürlich noch besser beraten, keine Exklusivität zu vergeben, vielleicht mit Cost-Cover-Regelung arbeiten oder ähnliches, um sich hinterher nicht den Preis vordiktieren zu lassen.
Also, wir sehen, es gibt viele Gründe, weshalb ein Deal dann doch noch scheitern kann, selbst nach dem Signing. Und in unserer Welt heute, wo sich viele Dinge schneller ändern als gedacht, gibt es da immer mehr Themen, über die man sich Gedanken machen kann. Ja, vielen Dank allseits. Es war wieder eine spannende Unterhaltung.
Ja, danke.
Vielen Dank.